wir konsumieren zu viel Zucker und egal wie wichtig Glucose für uns ist, wir müssen Glucose dafür nicht zwingend über die Nahrung aufnehmen. Typ 2 Diabetes-Patientinnen und Patienten ist definitiv Krafttraining anzuraten. Warum Krafttraining? Intensive Beanspruchung der Muskulatur sorgt letztendlich für eine höhere Glucoseaufnahme und dementsprechend Effekte, dass längerfristig im Mittel der Blutzuckerspiegel niedriger ist. Wenn der Muskel bewegt ist, gibt es die Möglichkeit, dass diese GLUT4-Rezeptoren in dem Fall aktiv werden und den Zucker auch ohne Insulin aufnehmen können.
Artgerecht Health Nerds Deep Dive. Analyse und Fakten. Mit Felix Möse und Matthias Baum.
Leute, herzlich willkommen zu diesem Deep Dive. Wir haben in der vergangenen Folge am Donnerstag letzte Woche über den GKI gesprochen, den Glucose-Keton-Index, und darüber, wie unser Körper zwischen Zucker und Fett als Energiequelle wechseln kann. Heute gehen wir nochmal einen Schritt zurück und schauen uns einen dieser beiden Energieträger ganz genau an, nämlich die Glucose, also den Zucker. Und das passt gerade ziemlich gut, denn ihr habt das sicherlich mitbekommen, in Deutschland wird aktuell über eine Zuckersteuer auf zuckerhaltige Getränke diskutiert. Dahinter steht eine grundsätzliche Gesundheitsfrage. Was macht Zucker eigentlich mit unserem Körper? Dabei ist Glucose, und das wollen wir hier ganz klar einmal sagen, zunächst erstmal überhaupt nichts Schlechtes. Im Gegenteil, unsere Zellen können aus Glucose wunderbar und sehr schnell Energie gewinnen. Unser Gehirn benötigt kontinuierlich Energie und unser Körper reguliert den Glucosespiegel im Blut mit einer erstaunlichen Präzision. Problematisch wird es dort, wo ständig mehr Energie verfügbar ist, als wir benötigen, und unser Stoffwechsel kaum noch aus diesem, ja, ich nenne es jetzt mal Glucose-Modus herauskommt, ja, dann wird's problematisch. Matthias Baum ist da, unser Gesundheitswissenschaftler aus dem Health Nerds Team. Matthias, schön, dass du da bist. Hi.
Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
Lass uns ganz vorne anfangen, Matthias. Was genau ist Glucose? Wie definiert sie die Wissenschaft? Und warum ist sie für unseren Körper, trotz aller Diskussionen darüber, dass Zucker so schlecht ist, warum ist sie für unseren Körper so wichtig?
Also, fangen wir ganz vorne an. Glucose ist ein Monosaccharid, also ein sogenannter Einfachzucker. Ja, gibt es unterschiedliche, aber Glucose ist der zentrale Energieträger für uns im Körper. Ein Energiesubstrat, den der Stoffwechsel sehr gerne verwendet und ist notwendig praktisch in allen Zellen, wenn es um mehr Energie, und wir wissen, Energie heißt dann am Ende nicht das ursprüngliche Substrat, also die Glucose selbst, sondern ATP, was daraus gebildet wird. Und besonders relevant, das wissen viele, ist Glucose für unser Gehirn, für unsere Muskulatur, für die Muskulatur insbesondere dann, wenn wir sie bewegen und intensiv bewegen wollen, also bei höheren Belastungsintensitäten. Auch unsere roten Blutkörperchen nehmen die Glucose einfach auf, ne, weil die haben keine Mitochondrien und keinen Zellkern, aber die können Glucose direkt auflösen und verarbeiten. Und dann ist Glucose eben auch wichtig, nicht nur ausschließlich für die Produktion von neuer Energie, sondern dient auch als Baustoff. Das passiert auch in den Zellen, in dem sogenannten Pentose-Phosphatweg. Ich habe es nur einmal erwähnt, wo quasi, ja, wir sagen mal vereinfacht ausgedrückt, Biomasse produziert wird, die wir letztendlich brauchen, um neue Nukleotide für unsere DNA zu produzieren oder antioxidative Systeme zu unterstützen und so weiter und so fort. Also es ist auch Baustoff. Entscheidend ist, und das muss klar werden, wenn wir jetzt über Zuckersteuer sprechen oder Zucker verteufeln, dann würde ich das sowieso nicht ganz unterschreiben, aber Fakt ist, wenn wir es uns volksgesundheitlich anschauen, wir konsumieren zu viel Zucker, und egal wie wichtig Glucose für uns ist, wir müssen Glucose dafür nicht zwingend über die Nahrung aufnehmen.
Interessant, super spannend. Das heißt, wo können wir sie noch herbekommen oder wie kann der Körper sie noch bauen?
Und das ist der für mich so ein ganz zentrales Element dabei. Es geht um Glukoseregulation und um die Fähigkeit des menschlichen Organismus und natürlich auch verschiedener anderer Lebewesen. Aber wenn wir hier auf Homo sapiens schauen, die Möglichkeit, die Energieversorgung immer sicherzustellen. Ja, und obgleich es so ist, dass das Gehirn eine große Glukosemenge aufnehmen kann, kann es aber auch andere Teilenergieträger aufnehmen. Wir haben über die Ketone gesprochen, das Beta-Hydroxybutyrat, was quasi ganz sauber verbrannt wird, da entstehen weniger freie Radikale. Natürlich kann der Zucker in einer aktiven Muskulatur auch erstmal in Laktat umgewandelt werden. Auch das kann das Gehirn aufnehmen. Das hat natürlich im Ursprung auch was mit Zucker zu tun. Und am Ende geht es immer darum, dass der Blutzuckerspiegel im Blut, das sagt der Name schon, erstmal reguliert werden kann und bei einem Abfall neuer Zucker aus Reserven gebildet werden kann. Und wenn er eben ansteigt, der Zucker umgebaut wird zu Glykogenspeicher oder eben auch die Produktion von neuem Fett mit anregen kann. Und so haben wir immer ein Wechselspiel, dass wir uns eigentlich gut ausgleichen können. Da darf der Blutzuckerspiegel natürlich nach dem Essen auch mal ansteigen. Aber wir haben die Möglichkeit, ob nun aus Glykogenspeichern, haben wir in der Leber und der Muskulatur, Zucker quasi zu gewinnen oder über Gluconeogenese in der Leber, beispielsweise auch aus glykogenen Aminosäuren. Und am Ende haben wir immer ein regulierendes System. Und Glucose ist an der Stelle wichtig für unseren Energiehaushalt, aber das lösen wir nicht nur über die Aufnahme, über die Nahrung.
Mhm. So, und trotzdem wird Zucker so viel diskutiert und von vielen, du hast es gesagt, im Grunde verteufelt, als ein großes Problem dargestellt, das es sicherlich auch ist. Also nur, dass wir es nochmal richtig einordnen, dieses dauerhafte Versorgen unseres Körpers mit viel zu viel Zucker über unsere Nahrung, gar nicht nur zwingend in Süßigkeiten, sondern eben auch in ganz normalen Lebensmitteln, also auch in Wurst, in Salami, natürlich in hochverarbeiteten Lebensmitteln, überall, guckt mal drauf, ist im Grunde Zucker drin. Und auch wenn es immer nur ein paar Gramm oder sehr wenig prozentual ist, über den Tag verteilt, ist es dann eben doch eine ganze Menge. Ja, hier ein paar Gramm, da und dort. Und diese Dauerversorgung unseres Körpers mit diesen Zuckern, das ist, wenn ich es richtig verstehe, das Problem.
Das ist das zentrale Problem, weil so wichtig Zucker sein mag, ist die Beeinflussung unseres Stoffwechsels. Und Stoffwechsel heißt an der Stelle für mich Nahrungsaufnahme, Verdauung der Nahrung, Aufnahme dann auch von längeren Zuckerketten, Kohlenhydraten, Stärke, die am Ende auseinander gebaut werden und als Glucose aufgenommen werden. Natürlich gibt es hier Unterschiede, wie stark, wie schnell der Blutzuckerspiegel ansteigt, aber die Überverfügbarkeit, also man kann auch über eine hohe Energiedichte in der Nahrung sprechen, hohe Mahlzeitenfrequenz, ständiges Essen und diese sogenannten versteckten Zucker, wie du sie in Lebensmitteln angesprochen hast, zählen auch mit dazu. Und das Thema, was wirklich spannend ist, der hohe Konsum von Getränken, im Podcast sieht man es nicht, ich setze das gerne in Anführungszeichen, weil es sind keine Getränke, Homo sapiens hat einen Vertrag, was das Trinken angeht, mit Wasser, sonst nichts. Und wir führen uns eben, oder viele Menschen, ich glaube viele aus hier aus dem Podcast eher weniger, aber viel Zucker und damit Energie und damit eigentlich eine flüssige Mahlzeit zu uns. Und das ist das Spannende, Felix, weil quasi unsere Glukoseregulation fehlreguliert wird. Und die funktioniert irgendwann nicht mehr so gut. Das haben wir in der letzten Hauptfolge besprochen, als wir zu dem Glucose-Keton-Index gesprochen haben, als Biomarker. Super spannend. Aber vielleicht ist genau das Problem, dass wir quasi in der Dauerverfügbarkeit unseren Stoffwechsel ja quasi umprogrammieren. Er wird rigide, die Zellen arbeiten nur mit Zucker, Ketone müssen gar nicht produziert werden. Unser Bewegungsverhalten wird sich verändern, weil wenn wir gut gesättigt sind, wird unser Motorkortex im Gehirn auch runterfahren, dann wollen wir uns auch weniger bewegen. Und es geht eben nicht um einmal oder um eine Blutzuckerspitze, sondern dauerhaft erhöhte Blutzuckerspitzen und dann natürlich eine Beeinflussung unserer Hormone, wie Insulin beispielsweise.
Mhm. So, und im schlimmsten Fall, auch das haben wir hier bei den Health Nerds ein paar Mal schon von dir erklärt bekommen, wenn wir das also ein Leben lang machen, diese Überversorgung mit viel zu viel Energie, viel zu viel Zuckerenergie, dann kann es eben dazu führen, dass diese Insulinregulation oder das Insulin, das diesen Blutzucker reguliert, dass das eben nicht mehr funktioniert. Das trainieren wir uns ab, ja, das klappt einfach nicht mehr. Und daraus entsteht ein Diabetes.
Das wäre eine Richtung, die daraus entstehen könnte. Aber wir haben natürlich auch andere Stoffwechselerkrankungen, wie beispielsweise Veränderung der Leber. Fettleber gehört logischerweise mit dazu, die nicht erzeugt ist durch einen erhöhten, durch eine erhöhte Toxinbelastung oder sehr viel Alkohol, gibt es logischerweise auch. Es geht um das Thema der Überernährung und das Prinzip ist wie folgt. Wenn du über die Nahrung Kohlenhydrate oder auch direkt Zucker aufnimmst als Monosaccharid, dann gelangt es über den Darm, über sogenannte SGLT1-Rezeptoren durch die Darmzellen quasi durch. Das wird über dann sogenannte Glukosetransportsysteme weitergegeben. Mhm. In dem Falle Glut-2-Transporter. Das gelangt in die Pfortader und dann zur Leber. So, und dann zirkuliert das angereicherte Blut mit Zucker über den Körperkreislauf. Natürlich wird auch überall ein bisschen Zucker abgegeben, aber vor allen Dingen wird an der Bauchspeicheldrüse ausgelöst. Ey, der Blutzuckerspiegel steigt an. Und auch hier über Glutrezeptoren wird quasi der Bauchspeicheldrüse suggeriert, okay, mehr Zucker, jetzt brauchen wir verhältnismäßig mehr Insulin. Wir haben nie null oder extrem viel Insulin. Es kommt immer etwas darauf an, wie viel Zucker im System ist. Mhm. So, und Insulin ist, so einfach ausgedrückt, das Hormon, das Zucker in Zellen bringt, in insulinabhängige Organe, nämlich Fett und Muskulatur. Und dann habe ich Zucker und Insulin und es kommt quasi dort rein. Und was aber gleichzeitig an der Leber passiert ist, dass Insulin das Signal gibt. Das heißt, wir haben hier einen aufbauenden Prozess. Ey, wir haben genügend Energie. Produziere mal Energiereserven, die wir jetzt gar nicht verbrauchen werden, weil wir uns in Wahrheit dann nicht intensiv bewegen, sondern Süßgetränke parallel mal ebenso am Schreibtisch oder wo auch immer getrunken haben. Und das heißt, die Leber fängt dann plötzlich an, neues Fett zu produzieren. Und dann haben wir ja viel Insulin in der Blutbahn sowieso. Und dieses Fett wird dann in Fettzellen eingespeichert. Das heißt, am Ende wird es ein Stoffwechselproblem werden, weil die Energieproduktion nicht mehr flexibel funktioniert. Ja, wir arbeiten, die Zellen arbeiten mehr mit reinem Zucker, der einfach zur Verfügung steht. Es wird vielleicht im Laufe der Zeit oder sehr wahrscheinlich mehr und mehr Insulin benötigt, um die gleichen Ausgangswerte zu halten. Das ist in dieser Messmethodik, deswegen über diesen GKI hatten wir gesprochen, eben spannend, weil wenn ich nur auf den Blutzuckerspiegel schaue, kann alles super aussehen, aber vielleicht brauche ich für diesen Blutzuckerspiegel sehr viel Insulin und am Ende habe ich halt einen aufbauenden Prozess, die Energiegewinnung ist eingeschränkt und dann paradoxerweise entstehen Körperzusammensetzungsveränderung, also Fettleibigkeit beispielsweise und eine Insulinresistenz, dann funktionieren die Rezeptoren nicht mehr so gut. Irgendwann auch eine bis hin zu einer Erschöpfung der insulinproduzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse und ein Gefühl von, oh, ich habe eigentlich Energiemangel, mir fehlt Energie.
Weil obwohl das Gehirn ich eigentlich ist, den ganzen Tag esse und Zucker mir zuknalle wie sonst was. Okay.
Genau. Und von daher braucht es, auch hier könnte man natürlich weiter reingehen, verschiedene Mikronährstoffe, die notwendig sind, dass die Energieumwandlung effizient funktioniert. Also erhöhe ich meine Glukosemenge, dann brauche ich auch bestimmte B-Vitamine, nämlich insbesondere Vitamin B1 dafür, um diese Umwandlung im Umbauprozess von Zucker zu am Ende ATP gewährleisten zu können. Ja, viel Zucker und im Verhältnis zu wenig Vitamin B1 wird die Energieproduktion nicht adäquat unterstützen können. Auch das können Gründe natürlich auch nachher von Erschöpfungsthemen sein. So, und das Thema ist wirklich nicht der böse Zucker, sondern es geht, wenn wir es als böse einordnen würden, wirklich hohe Mengen, die über die Nahrung mehrfach am Tag zugeführt werden, über klare Empfehlungen hinaus, also 30 Gramm werden so pro Tag eigentlich empfohlen. Und natürlich kann ich mich auch mit langkettigen Kohlenhydraten so sehr überessen, also die Energiedichte so hochfahren, dass dann immer noch das zerkleinert wird und zu Zucker wird und perspektivisch ich dann die gleichen Prozesse mit anstoßen kann, auch wenn die erste Blutzuckerspitze nicht so hoch sein wird.
Also auch wichtig, auch nochmal zum Verständnis, vielleicht auch für Hörer, die hier neu sind und sich jetzt irgendwie noch relativ jung und jungfräulich sozusagen mit Gesundheitsthemen befassen. Auch das müssen wir mal ganz klar sagen, auch Kohlenhydrate sind im Grunde Zucker.
Ja, es sind halt Polysaccharide und Poly heißt viele. Ja. Saccharide ist immer noch der Zucker. In dem Falle ist Glucose ein Monosaccharid, es gibt auch andere. Und das eigentliche Substrat, was wir dann primär verwenden in Zellstoffwechsel ist die Glucose, also ist der Umwandlungsweg auch in diese Richtung. Und es wird dann einfach enzymatisch, wir brauchen mehr Amylasen bei Stärke vor allen Dingen, um die Kohlenhydratketten kleiner zu machen. Aber der Anstieg des Blutzuckers ist durchaus mitgegeben. Und wie gesagt, Kohlenhydratketten können sehr lang sein und es geht jetzt auch nicht um die Verteufelung aller Kohlenhydrate, das auch nicht. Es geht dann eher wieder um den Aspekt der Überernährung. Ja? Das heißt, ich habe hohe Energiedichten und der Stoffwechsel wird rigide. Er wird sehr simpel mit Glucose funktionieren und trotzdem wird eine effiziente Energiegewinnung so nicht gewährleistet sein, geschweige denn, dass wir diese nüchtern Phasen haben oder auch Kohlenhydrate reduzieren in der Ernährung und dass dann wirklich mehr Fettsäuren verstoffwechselt werden und die Zellen merken, oh, hier fehlt etwas Glucose und dann auch Ketone produziert werden.
Lass uns da trotzdem nochmal ein bisschen reinzoomen hier im Deep Dive. Also du hast es schon gesagt, nach dem Essen ist ein Peak im Blutzucker normal, also ein Anstieg ist physiologisch.
Ja.
Aber wann wird aus einem normalen Blutzuckeranstieg ein echtes metabolisches Problem?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den ich auch gerne nochmal, habe ich hier auch schon mal gesagt und würde ich immer wieder auch unterstreichen, die Blutzuckerspitze, die gemessen wird nach einer Mahlzeit, die ist völlig physiologisch. Wer euch da draußen wieder erzählen möchte, ja, zu hohe Blutzuckerwerte sind sofort ein Problem. Nein, so funktioniert die Physiologie der Glukoseregulation. Hoher Anstieg und quasi reflektorisch über erst den hohen Anstieg kann ja Insulin erst ausgeschüttet werden. Zum Problem, Felix, wird es in unterschiedlichen Perspektiven. Einmal, wo liegt mein Ausgangswert? Bei einem gesunden physiologischen Stoffwechsel wäre der in den sogenannten Referenzbereichen, also ungefähr 80 Milligramm pro Deziliter. So, dann ist schon die Frage, wie hoch steigt er an? Ja, weil er kann auch so hoch ansteigen, plötzlich, auch nach einer Mahlzeit, dass es doch sehr viel ist und der Körper das nicht schnell regulieren kann. Ja, also die Insulinmenge nicht passend mit dazukommt. Der Grenzwert liegt bei 180 Milligramm pro Deziliter. Warum erwähne ich das? Weil dann ist die Zuckermenge so hoch, dass die Nieren das nicht mehr gut filtern können und den Zucker über die Nieren abgeben. Und dann wird der Urin süß. Da kommt der Begriff des honigsüßen Durchflusses, also Diabetes mellitus eigentlich her. So hat man das früher getestet. Finger rein, süß, es scheint sehr hoher Zuckergehalt mit dabei zu sein. So, das heißt, das ist eine Orientierung, die man nehmen kann. Aber in Wahrheit ist es bei den meisten Menschen der Verlauf, sprich ich habe eine Blutzuckerspitze, dann sinkt die auch wieder ab. Was wir dann häufig sehen, wenn wir uns Blutzuckerwerte, Insulinkurven, das anschauen, dass entweder der Wert sehr hoch geht, das Plateau sehr hoch ist, also der Blutzuckerwert geht nicht adäquat runter oder wenn man dagegen legt, wie viel Insulin wird produziert, einfach sehr viel Insulin produziert werden muss. Und was wir dann noch häufig sehen, ist die hohe Mahlzeitenfrequenz. Wenn ich natürlich ständig wieder einen Schokoriegel esse, immer wieder einen Softdrink trinke.
Ja, oder wir müssen auch ganz klar sagen, hier, ich meine, ich nehme mich da gar nicht raus, ein Kaffee mit einem großen Schuss Hafermilch, auch da natürlich Zucker, klar.
Genau, und auch die Hafermilch wird, wenn wir das jetzt mal politisch noch mit aufgreifen, ja ebenfalls gerade mit diskutiert, zu sagen, okay, da sind, ich habe es nicht genau griffbereit, über 7 Gramm Zucker auf 100 Milliliter mit drin. Die Menge wird auch mit besteuert. Ich will mich gar nicht in die Politik da final mit einmischen, weil wahrscheinlich das jetzt gerade etwas anders betrachtet wird und der Reiz, den es eigentlich haben sollte, der nicht so entstehen wird, sondern es eher eine größere Steuer wird. Okay, jetzt habe ich doch was zugesagt. Aber ja, es ist auch eine Zufuhr von Zucker. Und wenn du das, Felix, eben nicht bei einer Tasse Kaffee am Tag hast, sondern zwischendurch und regelmäßig und vielleicht dein Stoffwechsel sowieso etwas rigide geworden ist und die Mahlzeiten sich auch noch so gestalten, dann haben das viele, dass sie dann sehr starken Hunger bekommen. Und das ist ein anderer Aspekt, den wir sehen, dass zu Beginn, noch lange bevor es eine Insulinresistenz gibt, es unter Umständen zu starken Insulinausschüttungen kommen kann. Dann steigt der Blutzuckerspiegel gar nicht so stark an oder steigt etwas an und die Bauchspeicheldrüse schüttet gefühlt Unmengen Insulin aus, sodass der Blutzucker sehr steil wieder abrauscht. Ja? Und dann bekommt man ein Gefühl der Unterzuckerung, was auch wirklich dann passiert. Also nicht so, wie es bei einem insulinpflichtigen Diabetes passieren würde in der Unterzuckerung. Der Körper kann es schon regulieren, aber man merkt, kaltschweißige Finger und man ist vielleicht ein bisschen gereizt. Mhm. Und das sind Veränderungen, die auch mit entstehen können. Und was ist die Konsequenz? Oh, ich glaube, ich muss was essen. Am besten was Süßes, was schnell zur Verfügung steht. Nächster Peak und so weiter. Und
also quasi und das, ein Fass ohne Boden.
Und das Kreislauf. Auf Dauer wird ein Problem werden. Die Energiedichte kommt logischerweise mit dazu. Und das Thema Übergewicht gehört mit dazu. Und irgendwann kommen wir in Richtung der Insulinresistenz. Die Rezeptoren funktionieren nicht mehr gut. Und der Diabetes mellitus ist quasi der nächste Schritt, wo es sich einreiht. Dann habe ich viele oxidative Prozesse und auch den nächsten Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankung, was unsere Haupttodesursache nach wie vor weltweit ist.
Ein wirklich großes Thema, das Thema Zucker. Und deswegen lass uns da noch einmal draufschauen auf die aktuelle Diskussion um eine Zuckersteuer bei uns in Deutschland. Wie schätzt du das ein? Ist weniger zugesetzter Zucker tatsächlich einer der ja, wirksamsten Hebel für unsere Stoffwechselgesundheit? Kann das wirklich einen Effekt haben? Andere Länder machen das schon. Das wird auch immer wieder als Beispiel angeführt. Wie ist da deine Einschätzung als Gesundheitswissenschaftler?
Genau, und hier triffst du meinen Ursprung, meinen Kern, wenn wir über Public Health sprechen und über das Thema der Präventionsmöglichkeiten, Verhaltens- oder Verhältnisprävention. Ja, wir verändern die Verhältnisse. Das kann man in unterschiedlichen Aspekten denken. Es geht nicht darum, Menschen zu manipulieren, aber viele Menschen würden sagen, keine Ahnung, ob da jetzt 10, 15, 20 Gramm Zucker drin sind. Ich merke den Unterschied vielleicht gar nicht, aber es hat längerfristig auf den Stoffwechsel natürlich Auswirkungen. Und die Besteuerung hat zweierlei Ideen. Einmal, wir haben eine zielgerichtete Steuer, die dann eigentlich den Gesundheitssystemen zugeführt werden sollte. Und unter Umständen einige Menschen, die sagen, ich trinke davon weniger, weil es ist mir zu teuer geworden. Die andere Option und Hoffnung darin ist eigentlich, dass die Hersteller sagen, oh, unsere Getränke werden teuer, die Umsätze brechen ein, wir verändern die Formulierung. Das haben wir gesehen in UK, ja, also in USA, das haben wir gesehen in UK, in England, wo es diese Steuer gibt, wo einfach die gleichen Produkte an Getränken, an zuckerhaltigen Softdrinks, die Zuckermenge reduziert worden ist. Dadurch wird die Steuer niedriger und es kann günstiger verkauft werden. Mhm. Das löst es nicht ganz und final, aber es ist eine verhältnismäßige Prävention, die keinem, also ich verstehe die Idee, dass man sich bevormundet fühlt, aber wir alle kennen das Thema, wir reden so häufig drüber, wir könnten unser Verhalten, das könnten wir machen, dies und jenes, und einige werden sagen, schön, dass ihr auch wieder darüber redet, aber ich schaffe das einfach nicht. Und von daher ist es eine Möglichkeit, so wie sie im Moment vorgesehen ist, läuft es aber sehr wahrscheinlich eher auf eine Gesamtsteuersituation hinaus. Und es werden Dinge mit besteuert, wo es eben eher nicht drum geht. Und wenn natürlich auch Zuckerersatzstoffgetränke ebenfalls genauso mit besteuert werden, was rein von der Datenlage halt nicht das Ziel trifft, ja, dann werden die Leute das eine oder das andere nehmen. Das wird ja dann an der Stelle keinen Effekt haben. Das Ziel wäre quasi, gesamtgesellschaftlich prozentual sinkt der Konsum um x Prozent. Mhm. Es wird etwas Geld in die Kassen gespült, was eigentlich Richtung Krankenkassen gehen sollte, um die Folgen daraus natürlich mit abfedern zu können. Und am Ende geht es hier immer auf die lange Distanz, also Gesamtbevölkerung und lange Distanz. Und das ist für den Einzelnen in dem Moment manchmal schwer zu erkennen, aber das kann eine Tendenz sein. Wir haben viele Beispiele in der Volksgesundheit, die genauso umgesetzt worden sind. Ob es bleifreies Benzin ist, ob es Anpassungen in Ernährungsthemen sind, Veränderungen, die einem gar nicht spürbar sind, aber die es früher gab und heute so nicht mehr.
Ja, die wir heute auch ganz normal empfinden oder mit denen die jüngere Generation gar keine Berührung mehr hatte. Ja, es ist spannend. Also es ist ein großes Thema und ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut. Also seit 2018 gibt es eben diese Zuckersteuer in Großbritannien, du hast es gerade schon gesagt. Und der durchschnittliche Zuckergehalt in britischen Erfrischungsgetränken ist seitdem um knapp 50% geringer geworden. Ja, also das hat schon Effekt. Und es gibt auch natürlich verschiedene Untersuchungen von verschiedenen Universitäten. Die University of Cambridge beispielsweise, die hat eine Studie gemacht und einen spürbaren Rückgang des täglichen Zuckerkonsums bei Kindern und Jugendlichen in Verbindung gebracht damit, dass die Steuer eben erhoben wurde, dass einfach weniger Zucker in den Getränken ist oder dass einige Familien, vor allem auch einkommensschwache Familien, werden hier zitiert, weniger häufig zu zuckerhaltigen Getränken greifen. So, also schauen wir mal, wie sich das bei uns in Deutschland am Ende durchsetzen wird, was da wirklich beschlossen wird. Abschließend, Matthias, vielleicht können wir nochmal ein paar Tipps mitgeben. Was können wir alle tun, unabhängig von irgendeiner Steuer, um unseren Glukosestoffwechsel, um unsere metabolische Flexibilität gesund zu halten, ohne Zucker oder Kohlenhydrate zu verteufeln?
Ja, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Es geht uns, wenn wir darüber sprechen, eher um metabolische Flexibilität, Glukoseregulation optimieren und die Punkte, die vielleicht schon klar geworden sind, also was sind die Problemstellung, dass es zu Stoffwechselerkrankungen dann natürlich auch führen kann, aber erstmal zu Veränderungen im Stoffwechsel, Frequenz, die Energiedichte, Glukose oder Zuckergehalt grundsätzlich in Lebensmitteln. Und eine Sache, die wir mal wieder noch nicht benannt haben, aber die ich gerne erwähnen würde und für mich ganz vorne mit dabei steht, Das heißt vor allen Dingen Bewegung und ausreichend Muskelaktivität oder auch Erhöhung der Muskelmasse mit in den Topf zu schmeißen. Das kennen viele, die hobbymäßig Leistungssport treiben oder auch Profiathleten sind, dass die Verbrennung eine andere ist. Ich kann mich trotzdem immer noch rein theoretisch überessen und die Gewichtsmanagement funktioniert mehr über das Thema Ernährung. Aber ein bewegter Muskel nimmt Zucker auch insulinunabhängig auf. Und wer jetzt zurückspult, vor ein paar Minuten habe ich gesagt, Muskulatur nimmt insulinabhängig eigentlich Zucker auf. Aber wenn der Muskel bewegt ist, gibt es die Möglichkeit, dass diese GLUT4-Rezeptoren in dem Fall aktiv werden und den Zucker auch ohne Insulin aufnehmen können. Und das ist unser Hauptthema, wenn es präventiv um die Glukoseregulation geht und therapeutisch auch. Also Typ 2 Diabetes-Patientinnen und Patienten ist definitiv Krafttraining anzuraten. Warum Krafttraining? Intensive Beanspruchung der Muskulatur sorgt letztendlich für eine höhere Glukoseaufnahme und dementsprechend Effekte, dass längerfristig im Mittel der Blutzuckerspiegel niedriger ist. So, und wenn ich das dreimal die Woche mache, habe ich eine super gute Möglichkeit. Natürlich sollten wir darüber hinaus auch auf unsere Lebensmittelqualität achten. Es empfiehlt sich bei diesem doch überlebenswichtigen Thema wie Essen, sich schon auch damit auseinanderzusetzen und dementsprechend darauf zu schauen, was kaufe ich hier eigentlich ein und sehe ich hier, und es muss angegeben werden, da eine höhere Zuckermenge mit dabei. 30 Gramm reiner Zucker in der Orientierung pro Tag kann man sich ja mal im Hinterkopf behalten. Und die einfachere Möglichkeit, nicht für alle einfach in der Umsetzung, aber die einfache Möglichkeit ist, ich verbanne hochverarbeitete Lebensmittel, wo Zucker zugesetzt sein könnte und habe dementsprechend vielleicht auch höhere Ballaststoffmengen, eine bessere Lebensmittelmatrix, die auch die Blutzuckerregulation nochmal mit anpassen. Und natürlich das Thema Überessen, zu viel Energie spielt hier auch eine ganz wichtige Rolle. Und der letzte Punkt, wie so oft das Thema Schlaf und Regulation, ne? Wenn ich entweder im Timing am Abend zu spät esse oder schlecht schlafe, wird sich das genauso auf das Thema des Konsums erstmal von Zucker mit auswirken, aber eben auch auf die Glukoseregulation über den Tag. Wir wissen, bei Schlafmangel werden wir mehr Hunger am nächsten Tag haben. Das passiert am ersten Tag und wenn das häufiger stattfindet, auch nochmal, dann konsumieren wir unter Umständen auch nochmal mehr Zucker mit dazu. Das ist ein zentraler Punkt, wo ich eben mit drauf achten würde, nüchtern Phasen mit zu integrieren. Macht total viel Sinn, niedrigere Mahlzeitenfrequenz. All das ist hilfreich, um den Körper selbst dahin zurückzubringen, selbst die wichtige Glukose zu regulieren, ohne sie nur von außen zuzuführen.
Unser Deep Dive zum Thema Glukose. Was nehmen wir mit aus dieser Folge, Leute? Also erstmal ganz wichtig, Glukose ist nicht unser Feind. Sie ist einer unserer wichtigsten Energieträger und ein normaler Anstieg des Blutzuckers nach einer Mahlzeit gehört zu einem gesunden Stoffwechsel dazu. Wann wird es problematisch? Dann, wenn ständig neue Glukose nachkommt, wenn wir den ganzen Tag uns befeuern mit Zucker, Insulin also dauerhaft gefordert ist und unser Körper kaum noch zwischen Zucker und Fettstoffwechsel wechseln muss, dann beginnt metabolische Unflexibilität und das müssen wir vermeiden. Anders gesagt, das Problem ist nicht, dass Glukose unseren Blutzucker ansteigen lässt. Das Problem beginnt, wenn unser Körper dauerhaft keine Pause mehr von Glukose und Insulin bekommt. Matthias, wir haben viel gelernt. Es war wirklich sehr dicht formuliert, viele Insights zu unserer Gesundheit. Nein, wirklich. Also ich finde es immer klasse, wie du das auch, es ist ja doch sehr komplex, aber wie du es immer schaffst, uns Laien das hier auf eine verständliche Weise beizubringen. Also herzlichen Dank dafür. Und Leute, wenn ihr Fragen habt zum Thema Glukose, Blutzucker oder Zuckersteuer, hey, schreibt uns gerne. Auch gerne mal eure Meinung unter die Folge bei Spotify. Könnt ihr direkt kommentieren. Am Donnerstag gibt es die nächste Hauptfolge hier bei den Health Nerds. Bis dahin, bleibt neugierig und vor allem bleibt gesund.
Vielen Dank.
Artgerecht Health Nerds Deep Dive. Analyse und Fakten.
Ein All Ears on You Original Podcast.